Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Fincast-Podcast von Digital Kompakt. Mein Name ist Jörg Schmarek und wie immer heute in kompetenter Fintech-Begleitung von der guten Miriam und dem guten André. Guten Morgen.
Guten Morgen, lieber Joel. Guten Morgen, lieber André.
Guten Morgen, ihr beiden.
Habt ihr eigentlich schon wieder Energie? Ihr habt ja gerade euer PAX-Event hinter euch. Da ist ja erfahrungsgemäß bei Events immer viel zu tun. Wie lief's? Seid ihr drauf?
Also es lief gut. Wenig geschlafen, viel gesprochen. Am Wochenende viel geschlafen, okay. Wenig gesprochen und viel Sport gemacht, um sich zu regenerieren. Heute bin ich eigentlich wieder ganz fit.
Hervorragend. Bei dir, André?
Ja, also Miriam hat es ganz gut zusammengefasst. Ich denke, das war wieder mal eine ganz runde Nummer. Wir stoßen mittlerweile so ein bisschen an die Kapazitätsgrenzen in der Örtlichkeit, wo wir da waren. Aber das ist ja eher ein schönes Problem und ja, freuen uns jetzt auf die nächsten Sachen, die dann irgendwie kommen werden. Also wir haben jetzt ein bisschen Zeit bis in den Herbst.
Gut, und für alle, die gerade zuhören, sich wundern, was labern die Onkels und Tanten da. Also PAX ist eine Eventreihe, die macht mit Payment and Banking. Es gibt die PAX und die BEX. Ja, bei BEX wird das eigentlich gesponsert hier aus Bremen, euer BEX-Event. Das wird auch nicht passen.
Nee, meine Oma hat mir auch immer gesagt, Junge, trink kein Bier aus grünen Flaschen. Also insofern, nee.
Gut, aber das sind zwei Events. Das eine, die PAX dreht sich um Payment, die BEX um Banking im Soho-Haus in Berlin in dem Fall. Und kann ich ja nur wärmstens empfehlen. Also alleine, dass man es schafft, diese vielleicht versnobte Location da schon sympathisch zu gestalten, dass man sich so da wohlfühlt, das ist ja schon eine Leistung und auf der Bühne passiert wirklich gute Sachen. Also alle, die da nicht waren diesmal und das jetzt hören, sollten dorthin gehen. Auch wenn sie zum Beispiel zum Thema PSD2 ins Gespräch kommen wollen. Ne? Das ist nämlich heute unser Thema. So, jetzt sitzt man da und denkt so, PSD2, ist das irgendwie so eine neue Konsole von Sony? Nee, ist es nicht. Und wir haben, glaube ich, mit André hier gefühlt den PSD2-Papst mit an Bord. Magst du mal anfangen, indem du mal definierst, was ist das eigentlich, PSD und PSD2? Das müssen wir irgendwie mal interessant machen. Vielleicht hätten wir uns so ein Bullshit-Bingo daneben legen sollen oder so. Dass wenn Leute uns jetzt zuhören, die jedes Mal einen Schnaps kippen müssen, wenn wir was Bestimmtes sagen oder so.
Ihr Lieben, unser neuer Partner im Fincast ist Fintech Systems. Schreibt sich ohne H, also gut aufpassen. Und die Kollegen möchten euch gerne weiter aufschlauen zum Thema Banking-APIs. API-Banking bringt ja gerade richtig Bewegung in den Markt für Zahlungsauslöse und Kontoinformationsdienste. Und besonders die EU-Richtlinie PSD2 entfacht eine bisher ungekannte Dynamik in der Bankenwelt. Was heißt das konkret? Verbraucher gewinnen die Hoheit über ihre Daten und können diese via Banking-API anderen Banking-Diensten zur Verfügung stellen. Sie können also Apps und Services von Fintechs oder Challenger-Banken in Anspruch nehmen, die dann auf die vom Konto führenden Finanzinstitut benötigten Daten, natürlich Nachfrage durch den Kunden, zugreifen. Cases sind beispielsweise schnellere Kreditentscheidungen durch Echtzeit-Bonitätsprüfung, Multibanking-Applikation, Kontowechselservice ohne Papierkram, Direktüberweisung auslösen und so weiter und so fort. Und mit Fintech Systems habt ihr einen echten Profi an der Hand. Das ist nämlich einer der führenden Banking-API-Provider und Kontoinformationsdienste in Deutschland und Österreich und hat zum Thema Banking-APIs ein geiles Whitepaper für euch. Dieses Whitepaper beschreibt euch nämlich, was sind Banking-APIs genau, wie funktionieren sie, welche Geschäftsmodelle entstehen daraus und welche Möglichkeiten bieten Banking-APIs eigentlich Banken und Fintechs. Wenn euch das interessiert, und davon gehe ich mal aus, wenn ihr diesen tollen Podcast hört, ladet euch das Whitepaper doch einfach kostenlos runter auf fintechsystems.com/dk. Fintech, wie gesagt, ohne H, fintechsystems, ein Wort, ohne H, .com/dk oder wie immer auch auf unserer Sponsorenseite unter digitalkompakt.de/sponsoren.
Man kann es eigentlich ganz platt sagen und letztendlich hat es die Bild-Zeitung von einem Jahr auch schon mal versucht, platter zu sagen. Eigentlich kann die PSD2 dazu führen, dass nun die Online-Banking-Daten von Kunden und die Daten, die halt im Online-Banking-Konto drin sind, in jedem dritten Dienst abgebildet werden können. Das heißt, du kannst plötzlich in einem Amazon dein Girokonto sehen. Du kannst bei Amazon Überweisungen ausführen. Das macht die PSD2 möglich. Gleichzeitig damit verbunden ist natürlich, dass die Informationen, die im Girokonto sind, plötzlich auch in anderen Diensten genutzt werden können. Man muss ganz klar dazu sagen, dass das immer nur dann geht und immer nur dann funktioniert, wenn du, wenn ich, wenn Miriam als Kunden das wollen. Das ist etwas, was manchmal so ein bisschen nicht so richtig in den Vordergrund gestellt wird, dass es immer on behalf of des Kunden nur dann funktioniert. Da wird manchmal aus meiner Perspektive der Nutzer mehr oder weniger sehr, 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 sehr stark geschützt und möglicherweise auch ein Stück weit zu sehr geschützt und man setzt nicht so unbedingt auf den autonomen Nutzer oder auf den Nutzer, der halt weiß, was er tut. Und das ist ein bisschen so eine Diskussion, die rund um die PSD2 funktioniert. Aber platt gesagt kann man sagen, das, was die Banken als Infrastruktur haben, mit dem Konto und mit den Überweisungen, kann plötzlich mit PSD2, ohne dass man dafür bezahlt als Dritter, von Dritten genutzt werden.
Das ist immer die nächste Frage gewesen. Da wäre ich als Bank ziemlich genervt, wenn ich quasi eine Schnittstelle und einen Service bereitstellen muss und kriege nicht mal Geld dafür. Also ich denke jetzt gerade so an mein Buchhaltungstool. Da kann ich auch irgendwie meine Rechnung und meine Belege gegenhalten gegen mein Konto und dann zuordnen. Dass ich das kann sozusagen, müsste nach der Logik dann ja auf PSD2 basieren, richtig?
Das ist genau richtig, ja. Also Buchhaltungstools sind ein typisches Beispiel dafür, wo wahrscheinlich auch jetzt wenige sagen, oh, das ist aber super heikel oder datenschutzmäßig ganz, ganz merkwürdig. Sondern da sagt man ja ganz klar, der Mehrwert ist für dich ganz klar ersichtlich und es macht Sinn, dass die Bank, dass das Bank in diesem Dienst stattfindet. Aber genau, diese Buchhaltungstools müssen mit PSD2 sich nun auch selber lizenzieren bzw. registrieren, um einen Kontoinformationsdienst, also auf das Konto zugreifen zu können, um zu lesen, oder einen Zahlungsauslösungsdienst, also das heißt Payments, Überweisungen auszuführen, zu sein.
Und da muss ich echt keinen Cent für zahlen?
Nee, das ist in der Tat, was wettbewerbsrechtlich halt gewollt ist, dass die Infrastruktur der Banken von Dritten genutzt werden kann, damit der Kunde sein Konto dafür benutzen kann. Du merkst es ja an vielen, vielen Stellen, dass Regulation aus Brüssel sehr häufig auch dazu führt, dass, ich nenne das mal monopolartige Gebilde, wenn du die Banken als Summe, als monopolartiges Gebilde nimmst oder Oligopol oder wie auch immer, oder böse gesagt als Kartell siehst, da ein bisschen aufgeweicht werden soll, damit der Zugang für Dritte ermöglicht wird. Und da sagt man halt, die Basisinfrastruktur muss jedem Dritten kostenlos zur Verfügung gestellt werden, so er denn die Regulierung erfüllt. Also das ist schon nochmal eine Hürde, die Leute jetzt plötzlich nehmen müssen, die vorher nicht da war, dass man sich bei einer Aufsichtsbehörde wie einer BaFin in Deutschland für so einen Dienst registrieren, lizenzieren lassen muss.
Okay, also es kann jetzt nicht jeder Hinz und Kunz hingehen und sagen, ich möchte eine Kontodaten haben, du musst nur Ja sagen und darf sie verarbeiten, sondern es gibt quasi Hürden und Auflagen, die man erfüllen muss, um das tun zu dürfen.
Genau.
Und du hast natürlich ja auch immer den Verbraucher, der auch sagen muss, ja, ich möchte, dass du das darfst. Und wenn der Verbraucher kein Vertrauen in genau diesen Dienst hat, dann ist es auch schwer, von dem Verbraucher eben diese Einwilligung zu bekommen.
Und was sind das für brennende Reifen, durch die ich da bei der BaFin springen muss?
Ja, du musst halt deine Organisation so ausrichten, dass es einer Aufsichtsbehörde, einer Bankenaufsichtsbehörde genügt. Und das ist nichts, was klassischerweise in einem Startup oder in einem Tech-Unternehmen in der DNA drin ist. Und du musst einfach neben sowas wie Inhaberkontrollverfahren und Geschäftsleitertauglichkeit, was Miriam auch alles kennt, für ihren ZAG-Antrag, musst du halt auch deine Prozesse, was ich gerade schon sagte, so ausrichten, dass es einer Aufsichtsbehörde, einer Bundesbank genügt. Du musst reporten, du musst Versicherungen abschließen. Ich würde das keine brennenden Reifen nennen, aber das sind erstmal sehr ungewohnte Reifen, auf denen man dann hoffentlich nicht ausrutscht, an die man sich auch erstmal gewöhnen muss, dass man halt dann diese Reifen fahren soll.
Jetzt hast du ja schon gesagt, es gab irgendwie Versionierung. Was ist denn durch PSD2 jetzt nochmal anders geworden, was bei PSD1 sozusagen noch nicht gegeben war?
In der PSD1 ging es vor allen Dingen um das Thema Payments und da stand das Thema Kontozugriff gar nicht so im Fokus und dort wurde einfach die Möglichkeit gegeben, sowas wie mit E-Money-License leichter zu bekommen. Dort wurde die Möglichkeit gegeben, dass du ohne eine Vollbank zu sein auch Payments ausführen kannst, Gelder halten kannst und dergleichen. Das war die PSD1. In der PSD2 ist dazugekommen, dass es jetzt Dritte gibt und Dritte sich lizenzieren lassen können, um auf die Konteninfrastruktur der Banken zuzugreifen. Das ist sozusagen die Neuerung für die sogenannten Dritten. In der PSD2-Sprache TPPs, Third Party Provider genannt. Und auf der anderen Seite ist neu dazugekommen, dass die Banken zu etwas verpflichtet worden sind. Die Banken sind dazu verpflichtet worden, ihre Infrastruktur zu öffnen via einer API. Das heißt, es gibt eine Vorgabe von Seiten der European Banking Authority, der EBA, wo Banken vorgegeben wird, dass sie ab September 2019, also jetzt in wenigen Monaten, allen lizenzierten TPPs einen Zugriff via API gestatten müssen. Und das ist etwas, was dazugekommen ist, was natürlich einfach ein unglaublich großes disruptives Potenzial hat, dass plötzlich eine europaweit komplette Infrastruktur sich öffnet und in Dienste integriert werden kann.
TPP, gutes Stichwort. Ich habe vermuten, André im Vorfeld so Begriffe, die man immer klären dürfte, sollte, könnte, zusammengestellt bekommen. Und da stehen ganz viele drauf. Vielleicht gehen wir mal so ein paar Abkürzungen durch, dass wenn Leute uns jetzt hören, die am Schanktisch dann auch gesprächsfähig sind, wenn in der Kneipe der Wahl auf einmal über RTS, PIS, AIS und solche Sachen gesprochen wird, ja, wollen wir die mal durchgehen, dass wir mal so ein grobes Grundverständnis bei Leuten erzeugen? Also RTS steht hier auf meiner Linie als erstes. Was wäre das?
Die RTS sind die sogenannten Regulatory Technical Standards. Und das ist das, was was die EBA, die ich gerade schon erwähnt habe, noch eine Abkürzung, European Banking Authority, was die EBA vorgegeben hat und an die sich die Banken halten müssen, wenn sie ihre neuen APIs ab September 2019 zur Verfügung stellen. Diese Regulatory Technical Standards klingen ein bisschen wie, wie das Wort schon sagt, regulatorische Vorgaben, aber technische Standards. Da erwarten natürlich viele, dass da wirklich auf nahezu Bit- und Byte-Ebene vorgegeben wird, was gemacht werden soll. Dem war leider nicht ganz so der Fall, sondern die RTS waren eher prosaisch beschrieben und momentan gibt es eine ganze Menge an Interpretationen zu diesen sogenannten RTS, die von den Banken momentan in verschiedenen Arbeitsgruppen, in verschiedenen Konsortien in die Tat umgesetzt werden. Also da gibt es sowas wie eine Berlin Group, da gibt es sowas wie eine Stats Group und so versuchen sich gerade die europäischen Banken zusammenzutun, um diese neue Anforderung gemeinsam am besten stemmen zu können. Und dafür sind die RTS die Grundlage für die neue API.
Also TPP waren die Third-Party-Providers. RTS waren die Regulatory Technical Standards. So, jetzt habe ich hier noch so heiße Begriffe wie AIS, also AIS.
Genau. Der AIS ist die englische Form vom Account Information Service, im deutschen Kontoinformationsdienst. Das heißt, du hast in der PSD2 auf das Konto bezogen zwei verschiedene Arten von Lizenzierung, Registrierungsmöglichkeit. Einmal, dass du dich um das Thema Kontoinformationen kümmerst, also das Konto auslesen willst, um, wie du es gerade beschrieben hast, in der Buchhaltungssoftware zum Beispiel offene Posten abzugleichen. Dann bist du sozusagen ein TPP mit dem Fokus AIS, Account Information Service, in Deutsch Kontoinformationsdienst.
Achtung, liebe Fintechs, aufgepasst! Ab September könnt ihr über eine Schnittstelle bzw. API auf die Online-Konten aller europäischen Banken zugreifen. Die PSD2 macht es möglich, ihr habt davon bestimmt schon gehört, auch in unseren Podcasts. Aber wer die Banking-API nutzen möchte, muss strenge Sicherheitsanforderungen erfüllen. Logisch. Das heißt, dass ihr eine Lizenz bei der BaFin, der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, beantragen müsst und auch sogenannte qualifizierte Website-Zertifikate, die nennen sich kurz QACs, QWACs, QACs. So, die braucht ihr. Die QACs sichern die Datenübermittlung zwischen den Banken und euch ab und am besten, jetzt in dieser Sekunde, setzt ihr euch schon mit ihnen auseinander. Denn, ganz wichtig, die offizielle Testphase startet schon Mitte März. Also dringend angeraten, da was zu tun. Und QACs gibt es nur bei speziellen Unternehmen, sogenannten Vertrauensdiensteanbietern. Und wie der einzige deutsche Vertrauensdiensteanbieter heißt, der QACs ausgeben darf und warum dieser euch schon jetzt einen dicken Vorteil sichert, das erzählen wir euch gleich. Also, bleibt unbedingt dran und schaut euch bis dahin aber schon mal folgende Webseite an, bdr.de/psd2. Gleich geht's weiter. Okay, dann ist PIS wahrscheinlich Payment Information Service, ne?
Payment Initiating Service.
Ah.
Nah dran. Das ist sozusagen so ein bisschen so der größere Bruder, wenn du so willst. Also beim AIS musst du dich offiziell auch nur registrieren bei der BaFin. Beim PIS musst du dich lizenzieren. Also da hört man schon kleine Unterschiede. Mit dem PIS sind ein paar mehr Pflichten noch verbunden, wie eine Versicherung und dergleichen. Und da geht es in der Tat darum, dass du die Payments für den Kunden, on behalf of des Kunden, initiieren darfst. Also das ist der Sofortüberweisungsfall in der Regulationssprache.
Ich stelle mir gerade vor, wie so deine Abendgespräche mit deiner Frau zu Hause am Esstisch sitzen, wenn du dann so kommst, also oh Schatz, heute war wieder ein Tag, ey. Ich hatte wieder so einen TPP, der konnte AIS und PIS nicht auseinanderhalten, weil er einfach seine RTS nicht im Griff hatte. Mann.
Kann eigentlich mal so einen Rap daraus machen.
Ja, mach doch mal einen Payment-Rap oder Banking-Rap an.
Ja, ja.
Charmant.
MFG, ja?
Ja, genau. SCA, also SCA habe ich hier noch als letztes Kürzel, was wir vielleicht noch festklopfen, bevor wir die Leute dann wieder ein bisschen prosaischer abholen.
SCA bedeutet Strong Customer Authentication. Das ist etwas, was in der PSD2 auch geregelt ist, dass der Kontozugriff generell auch im Payment die Sicherheit erhöht werden soll und dass du halt eine starke Kundenauthentifizierung zukünftig immer benötigst und somit zukünftig sehr, sehr häufig, wenn wir etwas Neues im Banking in Deutschland haben, dass du nicht nur dich einloggst mit Kontonummer und PIN oder Benutzername und PIN, sondern wahrscheinlich sehr häufig noch eine TAN oder ein anderes Merkmal mit eingeben wirst. Also vielleicht sogar noch ein Fingerprint, jedenfalls noch einen zweiten Faktor. Das ist, um das Ganze sicherer zu machen. Und das führt möglicherweise dann dazu, dass aber auch gewisse User-Experience-Verhalten, die wir heute kennen und die wir schätzen gelernt haben, nicht mehr ganz so smooth funktionieren. Wie so oft ist es ja auch da wieder ein Wabonspiel zwischen Sicherheit und Convenience. Und immer dann, wenn du halt dann plötzlich noch einen zweiten Faktor hast oder diesen Faktor häufiger wiederholen musst. Also du kennst es vielleicht ein bisschen, wenn du dein Google-Konto oder sowas mit irgendeinem anderen Dienst connected hast. Dann fragt dich Google auch hin und wieder mal nach 30, 60, 90 Tagen, bitte gib mir nochmal erneut deinen Zugang, damit wir das sozusagen freigeben. freigeben können. Ja? Dass man halt sagt, das ist nicht auf unendlich, diese Freigabe, und so ähnlich wird es auch in der PSD2 sein, dass man zum Beispiel den Kontozugriff, wenn man den dauerhaft eigentlich einem Dienst wie deinem Buchhaltungstool zur Verfügung stellen wollte, alle 90 Tage nochmal aktualisieren muss. Also dann wieder mit einer TAN möglicherweise, das ist noch ein bisschen offen, diesen Zugriff wiederum für 90 Tage ermöglichen kann.
Ich habe mal eine Zwischenfrage hier, André. Wie weit sind denn die Banken eigentlich im Moment, wenn du sagst September?
Naja, auch das ist ein wirklich interessantes und spannendes Thema. Die Banken wissen das ja nun ungefähr seit Februar 2018, dass die spätestens da, dass man im September fertig sein muss. Aber da sind damals die ATS verabschiedet worden. Und da hat man gesagt, sobald die ATS fertig sind, also verabschiedet wurden, die mussten dann nochmal durch die Kommission und durchs Parlament und dergleichen, also Europaparlament, ab da hat man 18 Monate Zeit für die Umsetzung. Und das heißt, momentan sind alle Banken, nahezu alle Banken in Europa, die Zahlungsverkehrskonten anbieten, und das sind ja die meisten Retailbanken, sind dabei, das umzusetzen. Wir wissen, dass eine ganze Menge Banken wirklich auf einem guten Weg sind, aber es gibt echt auch noch ganz, ganz viele, die noch viele Fragezeichen haben. Eigentlich erwartet man jetzt im März, also so ungefähr in 4 bis 5 Wochen, die ersten Testversionen der Banken. Warum? Es gibt noch eine Folge. Momentan greifen ja auch sogenannte, ja, nicht lizenzierte Dritte auf die Bankeninfrastrukturen zu und machen das über nicht ganz so saubere Wege wie zum Beispiel Screenscraping. Das heißt, du nimmst die Webseite der Bank, loggst dich da als Kunde sozusagen ein, im Behalf des Kunden ein und machst dort auch Überweisungen oder ziehst die Daten aus dem Konto heraus. Und dieses sogenannte Screenscraping wird natürlich von den Banken ungern gesehen und ist auch vermeintlich nicht ganz so sicher. Also haben die Banken die Möglichkeit, wenn sie eine API anbieten, die performant ist und die 6 Monate im Testbetrieb für performant erklärt wurde, von ihren lokalen Aufsichtsbehörden die Möglichkeit, wenn sie die angeboten haben, eine Freigabe für diese APIs zu erlangen und dann Screenscraping zu verbieten. Lange geredet, was heißt das? Banken müssten jetzt im März ihre API fertig haben, um sie in einer Testumgebung zur Verfügung stellen zu können für Dritte, die darauf arbeiten können, um im September, wenn es sowieso live geht, überall die APIs eigentlich verfügbar sein müssten, Screenscraping verbieten zu können. Und das möchten viele Banken. Deshalb ist März gerade der erste Termin. Und da, Miriam, glaube ich, wird nicht jeder so weit sein, dass er im März wirklich die APIs zur Verfügung stellen könnte. Da gab es kürzlich auch einen Brief, der wohl vom BDB geschrieben worden ist, der auch im Handelsblatt von der Katharina Schneider zitiert wurde, wo die Banken nochmal auf die BaFin versucht haben, Einfluss zu nehmen, dass doch bitte jetzt an diesen Banken-APIs nicht noch weiter geschraubt werden sollen, nicht noch weiter Vorgaben gemacht werden soll, weil alle Banken momentan damit sehr, sehr stark beschäftigt sind. Also ich glaube, da wird noch die eine oder andere Bank ihre Probleme bekommen, die APIs fertig zu haben im September, / im März, um die Testphase loslaufen zu lassen.
Tut mir leid, wenn ich jetzt gerade von den Griffen hier abkomme, aber eine Frage hätte ich jetzt auch noch, weil wenn du sagst, diese Drittanbieter, gibt es denn da viele, die eigentlich da schon in den Startlöchern stehen, um solche Sachen dann zu testen bei den Banken?
Naja, es gibt momentan in Deutschland ja eine ganze Menge, die heute schon Banking in ihren Diensten drin haben. Bisher sind es nur 2, die auch schon diese sogenannte Lizenzierung bei der BaFin hinter sich haben. Der Rest, und das spricht man momentan so etwa von 30, die BaFin schon mal bestätigt hat. Und ich glaube, ich hatte mit dem Matthias Terlau letzte Woche da auch drüber gesprochen, dass noch eine ganze Menge mehr kommen, allein in Deutschland. Also wir werden wahrscheinlich 50, 60, 70 TPPs alleine aus Deutschland haben, die zukünftig auf diese APIs zugreifen können. Ja, momentan fragen Banken auch bei uns, könnt ihr das mal testen? Könnt ihr möglicherweise mal unsere APIs testen? Das ist ein bisschen ein Vabon-Spiel. Du willst natürlich diese APIs sehr früh auch implementieren, aber gleichzeitig willst du natürlich nicht irgendwie so der kostenlose Testmuckel sein, der denen sozusagen sagt, was sie noch zu tun haben. Also es ist gerade echt in der Tat ein ganz leichtes Spiel und das wird, glaube ich, noch wirklich interessant ab März, wer testbereit ist auf der Bankenseite und wer auch testwillig ist auf der TPP-Seite. Aber grundsätzlich gibt es die ersten Requests von Banken, wir zum Beispiel, die neuen APIs mal testen wollen.
Gut, also ich sehe, wir brauchen nicht nur Schnaps zum Kippen, wenn hier mal ein Buzzword fällt, wir brauchen noch ein bisschen Popcorn, das wird ja hier nicht langweilig, was da passiert. Kleiner Bankenkrimi sozusagen. Kannst du auch mal deine eigene Reise mit Figo durch die PSD2 ein bisschen uns skizzieren? Liebe Fintechs, wir haben ja gerade kurz das Thema Vertrauensdiensteanbieter angeschnitten, also Unternehmen, die Fintechs wie euch mit qualifizierten Website-Zertifikaten versorgen. Wie gesagt, die Quacks braucht ihr unbedingt, um auf die Banking-API zugreifen zu können. Also wir erinnern uns nochmal, Stichwort PSD2 und kleiner Tipp. Die Recherche nach einem deutschen Anbieter könnt ihr euch schon sparen. Warum? Weil ich einen für euch habe. Es gibt nämlich nur einen, der von der EU zugelassen ist und das ist die D-Trust GmbH aus Berlin. Die D-Trust GmbH ist eine 100%ige Tochter der Bundesdruckerei und war auch europaweit der erste Anbieter mit Quack Ausgabeberechtigung. So, und die Kollegen haben etwas ganz Besonderes für euch. Sie bieten euch schon jetzt kostenlose Testzertifikate an, mit denen ihr ab sofort eure Systeme und die Schnittstellen testen könnt. Eure Entwickler, garantiere ich euch, werden es euch danken, und bestellen könnt ihr die kostenlosen Testzertifikate unter bdr.de/psd2. Ganz einfach zu merken, Bundesdruckerei, bdr.de/psd2.
Also was Figo ist, wir sind ein Banking Service Provider. Wir haben ja schon ein paar Mal in dem Podcast auch darüber kurz gesprochen. Also wir sind ein Account Information Service und ein Payment Initiating Service. Wir haben angefangen, lange bevor es die PSD2 gab, und haben uns sehr technologisch aufgestellt. Wir waren ein API-Anbieter, sind ein API-Anbieter, ein Konnektivitätsbereitsteller, der halt seinen Partnern die Konnektivität zu den Bankkonten zur Verfügung stellt. Da hatten wir in Deutschland eine etwas sonderbare Rolle, weil es hier schon immer sogenannte Standards gab, um auf die Konten zugreifen zu können. Das hatte sich einfach so etabliert aus einer ganz alten Welt, aus der BTX-Welt und danach aus einer HBCI-Welt. Das ist ein bisschen sonderbar im Vergleich zu anderen europäischen Ländern, die das gar nicht so kennen. Deshalb war es aber für uns als Figo in Deutschland relativ gut möglich, alle Banken zu connecten, und es war auch mehr oder weniger anerkannt und von vielen Leuten auch häufig genutzt, wie du es in deiner Buchhaltungssoftware beschreibst, dass du dein Konto nicht nur bei deiner Bank siehst, sondern halt auch in Drittdiensten. Darauf haben wir uns immer konzentriert, haben die Konnektivität zur Verfügung gestellt, also als Infrastrukturprovider, eine API, und damit greifst du auf alle Banken zu, führst auch Payments aus. Vor der PSD2, und dann haben wir uns, als die PSD2 immer näher kam, dazu entschlossen, diese Lizenzen zu beantragen und diese Registrierung vorzunehmen, und waren dann auch der Erste in Deutschland, der diese Account Information Service und Payment Initiating Service Lizenz bekommen hat, haben die auch gepassportet. Das heißt, du kannst, wenn du in einem Land in Europa diese Lizenz bekommst, kannst du sie mit relativ geringem Aufwand in die anderen europäischen Länder passporten. Das heißt, du kannst deine Lizenz dann auch in Polen und in England und in Frankreich und in Spanien und sowas benutzen. Das haben wir getan und sind jetzt sozusagen ein, wie Miriam das selber von sich schon gerade gesagt hat, ein ZAG-Institut mit dem Fokus Account Information Service und Payment Initiating Service. Was wir noch oben drauf gebaut haben, ist ein Produkt, das nennen wir REC Shield, und das ermöglicht sogenannten TPPs eigentlich die Nutzung unserer Infrastruktur, ohne eine eigene Lizenz zu beantragen. Das heißt, du hast ein Buchhaltungstool, willst gerne weiter auf Banking-Daten zugreifen, möchtest Payments ausführen, möchtest aber keine eigene Lizenz beantragen, dann kannst du ein Produkt von uns benutzen, indem du unsere Technik nutzt und unsere Lizenz, die wir haben, wir diesem Partner mit zur Verfügung stellen. Und das ist etwas, was unsere Reise bisher war, wo wir uns halt technisch auf Konnektivität, auf die Internationalisierung und auf dieses REC Shield, also auf die Lizenz, die wir halt auch als Produkt unseren Partnern zur Verfügung stellen, konzentriert haben.
Geld verdient ihr jetzt im Prinzip über diese Redirects, oder wie muss man sich das vorstellen?
Wir verdienen Geld darüber, dass wir eine API zur Verfügung stellen, die von unserem Partner genutzt wird, und dort ist es eine nutzerabhängige Bepreisung, dass du entweder den Zugang zum Konto bezahlst oder aber Zahlungsauslösedienste bezahlst.
Okay, und ist das gerade so ein Stück weit dann irgendwie Goldgräberstimmung für euch, wenn das gerade alles noch so in der Findung ist und ihr zu den Ersten gehört, die da schon lizenziert seid? Also merkst du so ein Stück weit so, hurra, ihr seid ganz vorn dabei, jetzt kommt eine Riesenwelle und es gibt noch nicht so viele Schiffe, die man außer eurem heben kann, oder ist das überspitzt?
Es ist durchaus eine super spannende Zeit gerade, und es gibt eine ganze Menge Unternehmen, auch europaweit, die da gerade loslegen, und du merkst, dass das Interesse an diesem Account Information Service und Payment Initiating Service plötzlich europaweit und auch weltweit zunimmt. Ja, das heißt, eine Goldgräberstimmung ist das ein Stück weit schon, weil das, was wir in Deutschland, was ich beschrieben habe, eigentlich schon immer hatten, diesen Kontozugriff, plötzlich europaweit möglich ist. Du hast gesagt, wir machen möglicherweise nochmal einen Podcast zu dem Thema Use Cases und zu dem Thema Anwendungsfälle, weil plötzlich viele sich die Frage stellen, was kann ich denn alles damit tun? Und da sind wir natürlich in einer ganz guten Situation, weil wir jetzt nicht ganz am Anfang stehen, sondern weil wir halt schon Konnektivität in verschiedenen Ländern gebaut haben, weil wir schon eine Lizenz haben, weil wir ein Produkt haben, weil wir eine ganze Menge Kunden haben, sowas wie eine Deutsche Bank, eine Commerzbank, eine Erste Bank in Österreich, die uns schon nutzen und einfach bewiesen haben, dass wir halt auch mit großen Partnern skalieren können.
Lass uns da in der Tat mal irgendwie eine einzelne Folge machen. Was sind Folgen, welche Möglichkeiten, welche Player gibt es da eigentlich, die davon jetzt Gebrauch machen? Ein Satz oder eine Sache, die mich nochmal interessieren würde, war Deutschland eigentlich so ein Treiber von diesem ganzen Thema? Habe ich das irgendwie richtig wahrgenommen?
Ja, auf jeden Fall ist es einer der Katalysatoren gewesen. Also durch diese Sofortüberweisungs-Giropay-Auseinandersetzung gab es da plötzlich so eine Art Präzedenzfall, wo man dann plötzlich merkte, da gibt es eigentlich interessierte Dritte, die auf die Bankeninfrastruktur zugreifen wollen. Und dann gab es halt auch ziemlich gute Lobbyarbeit von den Kollegen von Sofortüberweisung. Und auf jeden Fall ist das, was in der PSD2 stattfindet, ein Stück weit eine deutsche Historie. Ja.
Und bevor es die gab, war das da irgendwie Wilder Westen oder war da sozusagen hier wirklich so Mafia-Clan-technisch, die Banken waren am Hebel und kein anderer konnte damit was machen? Wie lief es da ab?
Na, witzigerweise eigentlich gar nicht so sehr Mafia, weil die Banken in so einer Art Selbstverpflichtung sich vor langer, langer Zeit mal irgendwann auf so etwas wie HBCI geeinigt hatten, Home Banking Computer Interface. Und das war eine Schnittstellenbeschreibung, auf die im Grunde genommen jeder zugreifen konnte. Und insofern war das in Deutschland immer relativ leicht, auf die Bankeninfrastruktur zuzugreifen. Dann gab es aber darüber hinaus durchaus ein bisschen wilden Westen, weil viele Dienstleister darüber hinaus Screenscraping betrieben haben, was ich vorhin schon mal versucht habe zu beschreiben. Also das heißt, du lässt halt im Hintergrund irgendwie einen Browser laufen, loggst dich halt im Namen des Kunden auf die Webseite ein. Das fühlt sich halt nicht so richtig gut an. Ja, das hört sich auch schon fast ein bisschen nach Phishing an und das war schon ein bisschen Wild West. Und in anderen europäischen Ländern und auch weltweit ist Screenscraping gar nicht so untypisch. Also es gibt ein amerikanisches Unternehmen, nennt sich Plaid, gerade eine unglaubliche Finanzierungsrunde gemacht, so 250 Millionen US-Dollar, glaube ich, machen im Grunde genommen dasselbe wie wir, also die Bankeninfrastruktur connecten und Dritten zur Verfügung stellen. Die haben das nur auf Screenscraping-Basis gemacht.
Apropos, sag mal, Wild West, ich muss noch so ein bisschen dran denken an so die Zeiten im Jahr 2000. Bis wann kam die PSD1? Wann war das? Ich weiß schon gar nicht mehr.
Kann ich dir gerade ehrlich gesagt ad hoc auch nicht sofort sagen, aber könnte ich jetzt mal nachgucken, sage ich dir gleich.
Deshalb, es gab schon mal so ein bisschen mehr Wild West, also wenn ich so drüber nachdenke. Als ich angefangen habe mit Online-Payments 2000, das war ja noch vor dem 11. September, waren die, ich sag mal, Regularien schon nochmal ganz anders. Also es war
2007 und musste in Kraft treten bis November 2009, die PSD1.
Okay, alles klar. Also 2000, als ich damals bei Bipet hieß diese Firma, die wurde nachher irgendwann mal Worldpay. Wir hatten damals, gab es so Umbrella-Agreements mit großen Kreditkartenanbietern und da konntest du einfach unter deren Schirm quasi deren Konditionen weiterverkaufen. Das war auch vollkommen okay. Und diese ganzen KYC-Regularien, also KYC, diese ganzen Geldwäschegesetze, das war alles nicht geregelt so richtig, ja, weil es war ja im Prinzip eine neue Branche, die sich aufgetan hat, also Zahlungen im Internet zu verarbeiten und nicht nur zu verarbeiten, sondern auch Auszahlungen zu machen. Und es gab überhaupt nichts, was das irgendwie reguliert hat. Das war schon ein bisschen Wild West und frei. Und dann kamen einmal immer mehr Sachen. Also vor allem nach dem 11. September fing das damals an, dass eben auch diese ganzen Terrorrichtlinien kamen, Geldwäschegesetze. Das war vorher nicht. Ja. Also du musstest dann anfangen nachzuweisen, wer ist dein Kunde? Sind die nicht irgendwie verwickelt in irgendwelche komischen Sachen und so weiter? Und es wurde nachher auch alles Teil der PSD1, also diesem ersten, dass du diese Lizenz bekommen hast, ein Payment-Anbieter zu sein. Sobald du Geld in den Fingern hältst, was du verteilst, das musste dann reguliert werden. Und das war eben vor dieser ersten PSD nicht reguliert.
Ist ja ein bisschen bitter oder ironisch, dass ausgerechnet Terrorismus und Terrorismusbekämpfung dann hier unser ganzes Kommerzsystem quasi.
Also ich glaube schon, dass das damals extrem viel verändert hat. Ich weiß noch damals, diese Terrorpiloten, die haben ja irgendwie mit Kreditkarte irgendwelche Flugsachen bezahlt und es wurde also auch ganz normal über Internet-Shops abgewickelt, ja? Was man damals einfach noch nicht festgestellt hat, weil es nicht diese Blacklist gab. Und heute müssen ja alle Anbieter, müssen sich ja auch sehr stark danach richten.
So, liebe Hörer, für heute sind wir schon wieder am Ende unseres Podcasts angelangt. Wenn euch das Thema aber noch weiter interessiert, habt ihr die Möglichkeit, euch auf Patreon extra lange Podcasts von uns zu besorgen. Also quasi jeweils einen Director's Cut, der noch einmal 10-20% länger ist und dementsprechend mehr Inhalt bietet. Patreon schreibt sich wie der Patron, nur mit E dazwischen, also Patreon. Und unter patreon.com/dekompakt könnt ihr euch für monatlich ein paar Taler besagte extra lange Podcasts klicken. Dort ist dann übrigens auch keine Werbung enthalten, sondern diese wird ans Ende geschnitten und auch sonst kommt ihr in den Genuss unterschiedlicher Extra-Inhalte wie unser Recherchematerial, die Teilnahme an all unseren Gewinnspielen und. Uns freut es natürlich sehr, wenn wir euch für diese Bonusinhalte begeistern können. Ansonsten vielen Dank fürs Zuhören und auf bald!